Projekte laufen nicht so wie gedacht, Kunden stellen sich quer oder wollen immer mehr. Privat läuft es vielleicht auch etwas angespannt, Kinder sind krank, man selbst ist vielleicht krank. Ja, was machen Sie dann? Was könnte es geben, das uns als Unternehmer widerstandsfähiger macht, sprich Resilienz aufbaut? Darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Passion & Profit Podcast. Wir sind Andrea und Mike Lickies und hier sprechen wir zu erfolgreichen Beratern und Dienstleistern im B2B, die noch mehr in ihrem Business erreichen wollen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Produktivität, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihr Unternehmen wächst. Resilienz ist die Fähigkeit, sich von nicht optimalen oder vielleicht sogar schwierigen, problematischen Situationen oder auch sehr, sehr stressigen Situationen in seinem Leben schnell wieder zu erholen oder relativ schnell. Und die Frage ist, warum schaffen es manche Menschen sehr viel schneller wieder zu einer sogenannten Baseline, und ich erkläre gleich noch, was das ist, zurückzufinden und sehr schnell wieder in einen ruhigeren, entspannteren Zustand zu kommen, indem sie vor allen Dingen, ist das ja für uns als Unternehmer wichtig, wieder arbeiten können. Warum schaffen manche Menschen das besser als andere? Das ist die Frage, die wir heute ein bisschen untersuchen wollen.
Geht es dabei letzten Endes darum, warum manche ein dickeres Fell haben als andere?
Womöglich. Um ehrlich zu sein, habe ich mit dem Begriff, als ich das vorbereitet habe, heute überhaupt nicht operiert. Aber wahrscheinlich geht es in die Richtung, dass ein dickeres Fell kann natürlich heißen, dass ich von Anfang an nicht so sehr betroffen bin. Mhm. Und wenn zum Beispiel Todesfälle in der Familie sind, dann gehe ich mal davon aus, dass ein dickeres Fell einem da nicht besonders viel hilft, weil nicht betroffen zu sein, wenn zum Beispiel nahe Angehörige, an dem man gehangen hat, verstorben ist, ist wahrscheinlich gar nicht so gesund. Also der Aspekt, auf den ich hinaus möchte mit Resilienz, ist hier einen gesunden Umgang zu bekommen und einen gestärkteren Umgang zu bekommen mit den Widrigkeiten des Lebens.
Und nicht einfach nur nichts zu merken.
Ganz genau, nicht einfach nur nichts zu merken, sondern neuere Forschung geht im Moment davon aus, dass Resilienz vor allen Dingen daraus besteht, dass ich imstande bin, mit meinem Nervensystem über zum Beispiel den Verlauf eines Tages zu schwingen. Das heißt, ich bin wenn ich mir so eine Sinuskurve vorstelle, ist es vollkommen normal, dass ich mal etwas mehr oben bin und mal etwas mehr unten, was meine Ausgeglichenheit oder was meinen Zustand angeht. Also Resilienz bedeutet nicht, oder ein guter Zustand bedeutet nicht, dass ich konstant in einer Flatline bin. Konstant in einer Flatline habe ich eher keinen Puls mehr und bin tot. Das heißt, normal ist es tatsächlich, dass wenn etwas passiert, ich werde beim Einkaufen dumm angepupst von jemandem, der schlechte Laune hat, es ist durchaus normal, dort irgendwie zu reagieren. No, mit der Betonung auf dort irgendwie zu reagieren, also zu überreagieren und dumme Dinge zu tun.
Einkaufswagen gegen Schienen einzurammen.
Beispielsweise oder schlimmer, ist sicherlich nicht angemessen.
Wobei man sich das wünschen darf.
Okay, lassen wir das dabei. Der Punkt ist hier, dass es als Ausgangsvoraussetzung wichtig ist zu verstehen, dass diese Schwingung des Nervensystems, dass wir dort eine Sinuskurve haben, vollkommen normal ist. Und ich bin dann umso resilienter, je mehr ich es schaffe, nach einem solchen Vorfall wieder in meine Normalschwingung zu gehen. Auch da gibt's einen Fachbegriff für, den die Experten verwenden. Das heißt Window of Tolerance. Das heißt das Toleranzfenster, das ich habe, in dem ich dann wieder runterkomme, zu mir selber wahrscheinlich sage, komm, lass mal gut sein, so schlimm war es jetzt nicht. Du musst hier keine 3 Stunden für jemanden, der dich an der Kasse angepupst hat, Amok laufen. Das nur als Beispiel. Hier gibt's eine ganze Menge, was die Traumaforschung uns dort zeigen und erklären kann. Und das würde natürlich den Rahmen dieses Podcasts wirklich sprengen. Der wichtigste Aspekt daran ist für uns, dass wir als Unternehmer fast, bin ich geneigt zu sagen, mehr auszuhalten haben und mehr zu navigieren haben als andere Menschen. Wobei, Egal, ja, lassen wir es mal dabei.
Das Thema Unsicherheit ist bei Unternehmern ja schon größer als bei den Angestellten.
Das ist ein guter Punkt. Das Thema Unsicherheit, es ist einfach so, gerade in den vergangenen 3 Jahren, wo sehr viel passiert ist und wir mit sehr viel mehr Druck umgehen mussten, ist es sehr hilfreich gewesen, wenn wir ein hohes Maß an Resilienz haben. So, und Resilienz können wir unterscheiden so basically in 2 grobe Gruppen. Nämlich die eine Gruppe, oder wie wir Resilienz bekommen, sorry. Die eine große Gruppe ist etwas, wo wir alle wahrscheinlich gleich abwinken und sagen, ja, erzähl mir was Neues. Ich bitte allerdings dennoch, bei mir zu bleiben. Die Grundlage, auf der ich diesen Podcast gemacht habe, ist etwas, was Andrew Huberman, ein Wissenschaftler von der Stanford-Universität gemacht hat. Ein Podcast, den ich auch in den Shownotes, also bei uns auf dem Blog, verlinke, den ich sehr empfehlen kann mit vielen, vielen, vielen Podcasts. Themen, die zu Stressbewältigung, Motivation, Fokus etc. Aber der gute Mann sagt, wir haben auf der einen Seite 7 sogenannte Foundational Aspects, die wir alle kennen und die alle wichtig sind. Und das sind Ernährung, guter, qualitativ hochwertiger Schlaf, Sport, Licht, Sonnenlicht, ich sag gleich noch da was dazu, soziale Interaktionen, also wertvolle soziale Interaktionen, da gehören Beziehungen zu. Dann das Thema Wasser trinken, genügend Wasser zu trinken und letztlich etwas, er nennt das die Fähigkeit, mit dem Gehirn zur Ruhe zu kommen, also quasi Dinge wie Meditation. Es muss aber nicht nur Meditation sein, es gibt noch andere Möglichkeiten dort, beispielsweise Yoga Nidra, einfach zur Ruhe zu kommen und sich diese Ruhe auch irgendwie regelmäßig zu holen. Nun rollt der ein oder andere vielleicht jetzt die Augen und sagt, sag mir doch mal was anderes. Aber der Punkt ist, dass wir mit diesen Bereichen schon so viel tun und so sehr dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, besser mit Stress umzugehen, mehr Stress auszuhalten, dass wir quasi hier einen riesen, riesen, riesen Vorsprung haben. Und alle anderen Dinge, die wir da noch tun, das natürlich oder tun können, verstärken. Aber wenn auf der anderen Seite diese Bereiche ganz, ganz schlecht sind, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, weil irgendwas passiert ist. Ich habe praktisch seit 1-2 Tagen nichts gegessen, habe nicht das Richtige getrunken, was weiß ich, nur Coca-Cola, war nicht draußen, habe kein Sonnenlicht gehabt, bin im Lockdown seit 4 Wochen alleine und so weiter. Da ist es für die allermeisten Menschen sehr nachvollziehbar, dass die Stimmung, die man dann hat, nicht besonders gut ist, kriegt man dann eine schlechte Nachricht, geht es einem eigentlich schlechter, als wenn das alles gut aufgestellt wäre.
Ja, und schon, ich habe schon gemerkt, allein bei deiner Aufzählung, wie bei mir innerlich der Stresspegel so langsam hochgegangen ist.
Ja, und falls Sie jetzt denken, ja, aber wie soll ich das denn immer 100% der Zeit hinbekommen? Nein, Andrew Huberman spricht gar nicht davon, dass wir das zu 100% der Zeit hinbekommen müssen, sondern er sagt als Daumenregel, 80%, also in 80% der Fälle good quality sleep, also guter, qualitativ hochwertiger Schlaf, wo ich durchschlafen kann und auch wirklich lange schlafen kann. Entschuldigung.
Wie viele Stunden? 8 Stunden dann wahrscheinlich?
Nein, das nennt er nicht so als Zahl, sondern das ist wirklich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
Okay. Ja.
Normalerweise auch, es gibt einen langen, langen Podcast, der ist, glaube ich, über 2 Stunden zu Schlaf, sehr empfehlenswert. Der redet sogar ganz oft von noch mehr Schlaf, weil Schlaf wirklich eines der wichtigsten Mittel ist, damit sich unser Gehirn erholt. Und die allermeisten Menschen schlafen entweder nicht genug oder haben nicht qualitativ hochwertig Schlaf, was bedeutet, dass ich nicht gestört werde, dass ich durchschlafen kann, dass ich mich frisch und ausgeruht fühle und so weiter. Aber der Punkt war, natürlich kann ich das nicht in 100% der Fälle jeden Tag alles so perfekt lösen. Wenn ich mal unterwegs bin, auf Reisen bin, dann ist das Thema Ernährung zum Beispiel nicht ganz so gut. Er sagt als Daumenregel, wenn wir das in 80% der Fälle hinbekommen, sind wir da ganz gut aufgestellt.
Okay.
Die Krux ist jetzt allerdings an der Stelle, dass wir nicht sagen können, nur weil wir in 80% der Fälle bei diesem Thema, also bei diesen 7 Bereichen gut aufgestellt sind, bedeutet nicht automatisch, dass wir ein glücklicher, motivierter, sehr, sehr leistungsfähiger Mensch sind.
Oh, und an dieser Stelle wird's gefährlich, weil man ernährt sich vielleicht gut, schläft gut, macht Sport, aber fühlt sich nicht besser. Oder man vielleicht sagt, ja, wozu ist dann alles gut?
Das ist sicherlich der eine Aspekt. Aber der andere ist tatsächlich, dass wir auch über die Störungen in diesen einzelnen Bereichen Rückschlüsse darauf ziehen können, welche Probleme wir haben. Also es ist wohl bekannt, dass wenn Menschen mitten in der Nacht zu einer bestimmten Uhrzeit aufwachen, können Zeichen darauf hindeuten, dass wir es hier mit zum Beispiel Depressionen zu tun haben. Also auch der Umkehrschluss ist nicht ganz, kann zutreffen. Das bedeutet natürlich nicht, nur weil ich einmal nachts um 2 Uhr aufwache und nicht wieder einschlafen kann, dass ich dann depressiv bin, um Gottes Willen. Aber Fakt ist, wenn diese Bereiche gut aufgestellt sind, habe ich damit schon mal eine wirklich, wirklich solide Basis, auf der ich aufbauen kann, um resilienter zu sein. Und normalerweise weiß das auch jeder. Wir nehmen es nur nicht so wichtig.
Ja, ja. Und ich merke das bei mir deutlich, wenn ich ein paar Nächte nicht gut geschlafen habe, dass ich dann gereizter bin. Na, sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema.
Absolut.
Das heißt, Window of Tolerance, was du vorhin gesagt hast, das Toleranzfenster, ist dann bei mir automatisch so viel kleiner.
Ja, absolut. Und wir neigen dann manchmal dazu, dass wir in so Termini von Wundern oder Wunderpille oder Wunderhack oder Wundergeheimnis oder was auch immer denken und uns fragen, wo ist denn jetzt die eine Sache, die es richten wird? Und ich finde es so spannend, dass es die eine Sache, die es richten wird, dort nicht gibt. Ich muss vielleicht noch erklären den Aspekt des Tageslichts. Also Hubermann empfiehlt, dass man morgens innerhalb der ersten 3 Stunden, nachdem man wach wird, rausgeht und schon Tageslicht bekommt. Und wir haben das in den vergangenen Monaten sehr häufig ausprobiert, wobei ich weiß, dass wir da in einer sehr luxuriösen Situation sind, weil einfach bei uns schon gutes Wetter ist. Wir können schon rausgehen, wir haben einen Garten, aber eben sich da wirklich möglichst nicht bei aufzuhalten, zu sagen, ja, das geht bei mir nicht, weil, sondern sich zu fragen, okay, wie könnte ich es denn rein theoretisch möglich machen? Also innerhalb der ersten 3 Stunden nach dem Aufwachen. Für den einen oder anderen kann das bedeuten, dass er seine Tasse Tee oder seinen Kaffee draußen auf dem Balkon trinkt. Natürlich nicht, wenn es minus 35 Grad draußen sind. Das leuchtet mir ein. Hubermann sagt auch da, natürlich geht das nicht immer und für jeden Tag. Aber auch da sagt er, wenn das zu 80-85% der Fälle möglich ist oder dass man vielleicht, keine Ahnung, mal zur Arbeit läuft oder zur Bushaltestelle läuft. Oder,
das wäre jetzt mir auch eingefallen, mal zur Arbeit laufen.
Ja. Die einen Hund haben, sind da sicherlich, oder obwohl wir gehen ja auch mit unserer Katze spazieren, sind da sicherlich im Vorteil. Oder
weil die raus müssen.
Ganz genau, weil die raus müssen. Es zu versuchen oder sich zu fragen, wie kann ich es denn versuchen, ist sicherlich eine gute Geschichte. So. Der zweite Aspekt ist jetzt, was mache ich denn nun, wenn ich das weiß, versuche das umzusetzen und dann passiert etwas? Dann kommt etwas.
Das ist ja der Moment, wo es spannend wird.
Ja, der Moment, wo the rubber hits the road, also wo ich eben in der Situation mir etwas passiert. Es muss ja gar nicht etwas Dramatisches sein und ich merke, wie mein Nervensystem, wie ich anfange schneller zu atmen, wie ich vielleicht Angst bekomme. Ich mache ein Beispiel. Ist gar kein dramatisches Beispiel. Wir waren kürzlich einkaufen, Mike und ich, und in einem Sportgeschäft und offensichtlich ist da irgendetwas mit einer Zahlung gewesen, wo ein Kunde dachte, er würde übers Ohr gehauen. Ich lasse es mal dabei und wir standen, Mike und ich standen an der Kasse und wollten bezahlen und die Dame, die bei uns abkassiert hat, war über die Lautstärke und den Ton, den der Mann an den Tag legte, so irritiert, dass sie sich auch bei uns vertan hat und zu viel berechnet hat. Und der Mann hat so gebrüllt, dass ich gemerkt habe, wie ich innerlich wirklich hochgefahren bin, wie ich anfing innerlich so leicht zu zittern. Ich habe mich gefragt, ob er gleich zuschlägt, ob er dort irgendwas zerlegt in dem Laden. Das war wirklich nicht einfach auszuhalten. Und ich habe mich in der Sekunde an etwas erinnert. Auch das ist ein heißer Tipp von Hubermann. Und habe das angewandt und zwar aktiv häufiger und mehr Atemzüge auszumachen, rauszumachen, als Atemzüge reinzunehmen. Also wenn ich habe wirklich
also mehr auszuatmen als einzuatmen.
Ganz genau. Ich habe wirklich aktiv versucht zu zählen und habe gezählt, ich atme ein 4-mal, also atme ich aus 6-mal und habe versucht, mich darauf zu konzentrieren. Und ich habe innerhalb von, ich würde sagen, maximal einer Minute einen spürbaren Effekt gemerkt. Das Interessante daran ist wohl, dass man das unbedingt vorher üben sollte, was ich getan habe zu Hause, einfach mal auf der Couch, weil mir das sehr spannend vorkam, wenn für Situationen, wo wir zum Beispiel einen Vortrag halten müssen und man dann vorher so ein bisschen aufgeregt ist und nicht genau weiß, wollte ich das einfach mal in petto haben und nutzen können. Und ich war sehr überrascht, wie extrem gut das geholfen hat, was dort an der Atem für uns tun kann.
Da fällt mir ein, viele geben ja so zum Entspannen diesen Vorschlag, ja, einfach mal tief durchatmen, aber das ist eigentlich genau das Falsche.
Das kann das Gegenteil bewirken. Ich könnte jetzt nicht genau erklären, warum. Dieses take a deep breath in, also atme einmal tief ein, kann dazu führen, dass quasi das Nervensystem hochgefahren wird, obwohl ich es runterfahren will. Natürlich kann ich das nutzen, wenn ich zum Beispiel wacher werden will und mache dann schnelles Ein- und Ausatmen. Wenn ich aber mein Nervensystem, und das ist das Signal, das gesendet wird, wenn ich meinem Nervensystem mehr Ausatmen beschenke als Einatmen, ist das ein Signal, das heißt calm down, also beruhige dich, fahr runter.
Ich glaube, ja. Man kann es auch messen, die Herzfrequenz geht genau. Sehr schnell runter.
Ganz genau.
Ja.
Und der wichtige Aspekt an dieser Tatsache ist, dass wir verstehen können, und Atemtechnik an sich ist hier ein ganz, ganz mächtiges Tool oder kann es sein, wenn wir es gut nutzen, wie sehr unsere körperliche Befindlichkeit in Verbindung steht zu unserer mentalen Befindlichkeit. Das heißt, es ist möglich, dass wir uns beruhigen in einem akuten Augenblick, in dem wir etwas mit dem Körper machen. Und das war sicherlich für mich, als ich angefangen habe, vor längerer Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen, da hieß das Thema noch nicht Resilienz, sondern allgemein eher Stress etc. pp. Das war für mich ein gewaltiger Augenöffner, weil mir damit ja sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, als ich je geahnt habe.
Vor allen Dingen auch in der Situation zur Verfügung stehen.
Ganz genau. Denn was auch da wiederum, was ich damals nicht wusste, ist, dass die Tatsache, wenn ich in einem Augenblick Stress verspüre oder Angst habe, nehmen wir die Situation in diesem Laden, wo ich richtig dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt? Weil der stand auch nicht so weit weg von uns. Und so. Und wenn eine solche Situation eintritt, dann hat unsere Amygdala übernommen, beziehungsweise das limbische System unseres Gehirns hat übernommen. Das heißt, das System, das quasi der Alarmknopf in unserem Gehirn ist und sagt, pass auf, hier kann es gefährlich werden. Der Vorteil an diesem System ist, dass es natürlich wichtig ist, zu agieren im Auge von Gefahr. Habe ich irgendeinen wütenden Hund oder von mir aus auch Löwen oder Säbelzahntiger, wie es immer so schön gesagt wird, im Rücken, sollte ich nicht lange überlegen und mich umgucken und sehen, ob ich mit dem Tier verhandeln kann. Ich sollte die Hände in die Beine in die Hand nehmen und rennen. Und das mache ich sehr instinktiv und sehr schnell. Und um dort quasi diesen Überlegensvorgang auszuschalten, ist tatsächlich de facto unser präfrontaler Kortex, also das Stück hier vorne, das eigentlich für die Intelligenz zuständig ist, zumindest bei den meisten von uns, das ist dann nicht mehr ansprechbar. Und das ist etwas, was eine ganz wichtige Information ist, dass wir quasi hier instinktiv reagieren und zum Teil eben auch instinktiv das Falsche machen.
Ja, ich glaube, dazu muss man auch verstehen, dass unser Gehirn eine Aufgabe hat, nämlich uns das Überleben zu sichern. Mhm. Nur, dass viele Situationen, die heute ja bei uns zu Stress oder zu Angst oder zu sowas führen, nicht mehr wirklich fundamental mit unserem Überleben zu tun haben. Das ändert es aber für unser Gehirn überhaupt nichts, weil das spürt dennoch diesen Stress und diese Angst. Wenn wir jetzt aber aus dem Instinkt heraus reagieren, beispielsweise im Einkaufsmarkt, im Supermarkt, jemanden mit dem Einkaufswagen vor das Schienbein fahren, dass wir dann eine Situation immer nur noch schlimmer machen.
Absolut. Und es gibt ja viele, viele, viele traurige Situationen, die in den vergangenen 3 Jahren, wo wir es mit Lockdown, Pandemie, subjektiv einer Verknappung von Lebensmitteln zu tun hatten, wo wir lesen konnten, wie sehr die Menschen sich, ich wollte sagen asynchron, aber eigentlich sehr merkwürdig verhalten haben. Auf der einen Seite kann man es jetzt nachvollziehen, wenn man diese Fakten kennt und weiß, das war tatsächlich, ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Menschen eher älter waren und eine Kriegserfahrung gemacht haben, die dazu geführt hat, dass man plötzlich eine Angst bekommt, die irrational ist.
Wir haben, glaube ich, auch neulich in einem Kurs gelernt, das muss man sich vergegenwärtigen. Wir denken ja alle, ja, bei Kindern ist normal, wenn die vielleicht irgendwas nicht so aushalten können, wenn die gestresst sind und pipapo. Aber als Erwachsener steht man drüber. So nach dem Motto, als Erwachsener ist man abgeklärt, hat ein dickes Fell, da gehen die Dinge also sowieso an einen nicht so ran. Da ist man härter, abgebrühter. Aber letzten Endes bleibt man ein sehr fragiles Wesen sein Leben lang.
Auf der physiologischen Ebene ganz bestimmt. Und mit Physiologie meine ich auch tatsächlich das Gehirn. Das funktioniert so. Gefahr, dumm, geht was an. Und wenn ich vorher nicht übe, wie ich das im Sinne von Nicht-Gefahr regeln kann, dann kann es sein, dass ich wirklich Dinge tue, die mich in Probleme bringen. Ne? Und das passiert ja jeden Tag, wenn wir in die Zeitung gucken, dass Menschen Probleme dadurch bekommen, dass sie nicht angemessen sich verhalten, weil sie nicht mitbekommen, nein, es ist keine gute Idee, meinem Nachbarn die Nase zu brechen, nur weil der meinen Zaun grün gestrichen hat. Ne? Ja. Also ich habe jetzt was ganz Skurriles aufgemacht, aber diese skurrilen Nachrichten, die gibt's ja leider alle.
Ja, kann man sich ja nicht ausdenken, was da draußen passiert.
Ganz genau. Das heißt, das große Takeaway hiervon ist, dass wir in erster Linie, wenn wir Resilienz aufbauen wollen, müssen wir ein paar physiologische Abläufe in unserem Gehirn verstehen, um auch Verständnis über uns für unser Verhalten aufzubauen und dafür aufzubauen und nachzuvollziehen, was läuft da überhaupt ab. Der zweite Schritt ist ganz sicherlich, viel mehr mitzubekommen, wie stark der Automatismus ist. Das heißt, da schreit jemand rum und meine Herzfrequenz geht hoch. Ich bin ganz sicher, dass ich vor 2 Jahren noch nicht mitbekommen hätte, dass meine Herzfrequenz hochgegangen ist, dass ich innerlich wie leicht gezittert habe. Warum auch immer, vielleicht hat mich etwas getriggert, was ich früher mal erlebt habe, keine Ahnung, aber das spielt keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass ich früher nicht mitbekommen hätte, wie ich reagiert habe und folglich, wenn ich das nicht mitbekomme, natürlich auch keine Gegenmaßnahmen einleiten kann.
Ja, ja. Und hier schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich solche Dinge wie auch Meditation oder Yoga können helfen. Mhm. Weil das sind ja genau die Dinge, in denen man quasi lernt, auf sich zu achten, auf seinen Atem zu hören, in sich reinzuhören.
Ganz genau.
Wo man dann in den kritischen Situationen merkt, dass man das automatisch macht. Das lernt man in der Meditation oder beim Yoga halt.
Ganz genau. Der entscheidende oder der gemeinsame Nenner bei all diesen Dingen ist, dass die Menschen ja oft hinterher, wenn jemand zum Beispiel sowas sehr Unangemessenes macht, sich fragt, was war da mit mir los? Ich war wie in einem Tunnel, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt. Oder wenn Eltern beispielsweise mit ihren Kindern nicht angemessen reagieren, das gibt's nun mal. Jetzt kann man sagen, ja, die sind gestresst. Dennoch gibt's den einen oder anderen, der hinterher sagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich anders reagiert hätte. Und um diesen Aspekt geht es, um dieses Fitzelchen geht es, dass wir trainieren können, um zu sagen, okay, jetzt kann ich mich wie von außen betrachten und jetzt kann ich noch eingreifen. Und eingreifen tatsächlich, also das, was am ehesten hilft, ist etwas mit Atem. Hubermann hat da noch mehrere Geschichten. Wie gesagt, die verlinke ich unten in den Shownotes. Langfristig helfen uns natürlich auch ein paar andere Dinge, auf die will ich gerne ganz kurz noch eingehen. Langfristig sind es noch 3 weitere Punkte, die uns helfen können. Sehr, sehr einfach, sehr simpel meines Erachtens. Das eine ist Dankbarkeit. Also sprich, ich würde es eher so formulieren, in dem Sinne von wahrzunehmen, dass da etwas Gutes ist. Und sei es nur, dass
du meinst etwas Gutes in unserem Leben, oder?
Genau, ja, ganz genau, ja. dass etwas da ist, was uns vielleicht Freude bereitet. Und der Hintergrund ist gar nicht so sehr esoterisch. Ich habe früher mal gedacht, und das ist sicherlich ein Missverständnis, dass das alles nur esoterisch aufgesetzt wird. Aber der Hintergrund ist mal wieder ein physiologischer. Wir in dem Augenblick, in dem wir dieses Gefühl von Dankbarkeit haben, bleiben wir bei der Bezeichnung, ermöglichen wir unserem Körper das Erleben oder das Fluten mit Endorphinen. Also mit guten Substanzen, die uns ein gutes Gefühl geben. Und das können Kleinigkeiten sein. Ja? Also ich bin gar kein Fan davon zu sagen, ich setze mich abends in mein Bett und mache dann Gratitude Lock, sondern ich versuche tatsächlich im Verlaufe des Tages kleine Dinge wahrzunehmen und das Gefühl, wenn mich etwas freut, heute Morgen hat sich hier unsere, es ist eigentlich gar nicht unsere Katze gewesen, sondern der Freund unserer Katze, der aber hier quasi wohnt, ist in meinen Schoß gekrabbelt, als ich versucht habe, 10 Minuten zu meditieren und ist einfach eingeschlafen. Und das war ein sehr schönes Gefühl und ich versuche dann, das etwas länger auszukosten und zu sagen, wie nett. Ne? Oder wirklich Kleinigkeiten, weil ich weiß, dass ich dadurch etwas tue, was auf einer physiologischen Ebene etwas Gutes ist für mein Gehirn, was einfach mich positiv stimmt. Der zweite Aspekt ist etwas, das habe ich von einer Pokerspielerin, einer der erfolgreichsten Pokerspielerinnen überhaupt, die spannenderweise noch dazu Astrophysikerin ist. Das ist mal eine Kombi, hä?
Ja, die geht das Pokerspielen wahrscheinlich sehr wissenschaftlich an.
In a way. Und die sagte, der Punkt ist, dass immer dann, wenn man mehrere Monate dann mal nicht so ein Jackpot oder eine größere Summe gewonnen hat, kriecht die Angst rein. Dann kriecht die Unsicherheit rein. Etwas, was wir ja auch als Unternehmer gut kennen. Und für sie war wohl sehr hilfreich eine Technik, die heißt Zoom Out. Nämlich sich zu erinnern, wait a second, vor 3 Monaten hatte ich aber diesen doch sehr substanziellen Gewinn und das war ganz klasse und überhaupt. Und wenn das nicht vor 3 Monaten war, zu sagen, noch weiter raus zu zoomen und zu sagen, okay, wie ist es denn allgemein in den vergangenen 12 Monaten gelaufen oder von mir aus 5 Jahren? Der Punkt, um den es hier geht, ist die Tatsache, dass wir immer dann, dass unser Gehirn immer dann, wenn es unter Stress steht und Unsicherheit ist Stress, dass unser Gehirn Zeit nicht mehr so wahrnimmt wie vorher. Das ist mein Ernst.
Genau, weil der präfrontale Kortex ausgeschaltet wird. Auch dieses, ich bin im Tunnel gewesen.
Ganz genau. Zeit wird eher so wahrgenommen, als ob ein Zustand niemals zu Ende geht. Das ist wirklich etwas, das auf einer ganz einfachen physiologischen Ebene abläuft. Da werden Stoffe entweder mehr freigesetzt oder weniger freigesetzt. Und je nachdem, wie sehr jemand das in seinem Leben gewöhnt ist oder nicht gewöhnt ist, wo wir jetzt in Ausgangsvoraussetzungen gehen, die auch heißen können Trauma oder starke oder lange Traumata, umso stärker ausgeprägt kann dieser Prozess sein, indem man dann quasi das Gefühl bekommt, dass sie hört niemals auf. Das wird niemals enden. Ich weiß noch, du hast mir kürzlich den Fall erzählt von einem Mann, der hat seine Frau im Schlaf umgebracht. Die waren schon lange, lange, lange verheiratet, weil sie das so und so vielte Mal umziehen wollte. Ja, worauf ich ihn letzte Woche den Mietvertrag hier verlängert habe. Nein, um Gottes Willen, ich möchte mich nicht lustig darüber machen, weder über die Not des Mannes noch natürlich über dieses traurige Ereignis, aber da spielt sich so ein bisschen, da sieht man so ein bisschen, dass dieses Gefühl, ich habe keinen Einfluss, ich habe keinen, auch ganz, ganz entscheidend ist, welches Gefühl von Autonomie ich habe. Also wie sehr kann ich hier für mich selber eine Entscheidung treffen? Und zwar rede ich hier nicht davon, dass ich eine ideale Entscheidung treffen können muss, aber dass ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Also dass ich vielleicht auch sage, okay, das ist jetzt nicht mein präferiertes Endergebnis, das ich gerne hätte. Aber ich weiß, ich kann hier etwas tun. Ja. Ja. Also das Zoom-Out ist quasi die zweite Strategie, wo ich vorhin gesagt habe, ich wollte noch was mitgeben. Und das dritte ist etwas, wir beiden sind Riesenfans davon. Das hat die Liv Burr, diese Pokerspielerin, auch nochmal erwähnt. Und zwar, dass sie im Poker nach bestimmten Prozessen arbeitet. Also dieses Mantra, Prozesse bevor Ziele oder Process before Goals. Also, dass ich, nehmen wir ein Beispiel aus dem Business. Da ist es natürlich so, dass ich in der Regel sage, ich will den und den Umsatz in der und der Zeit verdienen. Und zuweilen habe ich dann nicht so viel Einfluss drauf.
Auf das Endergebnis.
Auf das Endergebnis.
Ja, weil das von vielen Faktoren abhängig ist, auf die ich keinen Einfluss habe. Ja. Wie beispielsweise, wie sich meine Kunden letzten Endes dann verhalten in einem Verkaufsgespräch.
Ja, oder wie sich Herr Putin verhält. Oder wie sich eine Pandemie verhält. Also das hat alles Einflüsse darauf, wie sehr zum Beispiel Kunden kaufen oder wie sehr Kunden sagen, oh, im Moment halte ich aber mein Geld mal zusammen. Ja. Können wir da Optimierung vornehmen an all den Dingen, die wir tun, also Verkaufsprozesse, Marketingprozesse und so weiter? Ja, und dennoch gibt's äußere Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Worauf ich aber immer einen Einfluss habe, ist der Prozess, den ich dem, was ich tue, zugrunde lege und wo ich messen kann, wie sehr ich mich an den Prozess gehalten habe.
Ja.
Also Prozess heißt hier in dem Fall, du bist ja ein Riesenfan von zum Beispiel Atomic Habits und James Clear. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Fantastisches Buch. Ich empfehle das nicht nur als Zusammenfassung zu konsumieren, sondern wirklich zu lesen. Ja. Weil man darüber versteht, wie wichtig es ist, sich auf etwas einzulassen, das gleichzeitig einen fundierten Halt geben kann und hinterher das Gefühl, und das hat diese Pokerspielerin so betont, dass nicht so sehr das Gefühl überhand genommen hat, ausgeliefert zu sein. Sind wir wieder bei Autonomie, wo wir viele, viele Rückschlüsse drauf schließen können oder nicht Rückschlüsse, sondern hilf mir, ich komme gerade nicht auf, wo wir wieder den Bogen zurückmachen können, weil das Gehirn einfach dieses Gefühl benötigt. Mhm. Und wenn es dieses Gefühl hat, ist es handlungsfähiger.
Das Gefühl von Fortschritt meinst du?
Ganz genau. Fortschritt, Autonomie, das gehört alles ein kleines bisschen zusammen, hat alles eine Auswirkung darauf, wie ich Zeit erlebe. Und natürlich auf die Frage, wie sehr lohnt es sich hier etwas zu tun? Okay, ich habe das Gefühl, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden.
Ja, ja. Kann ich es mal versuchen zusammenzufassen?
Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett.
Ja, okay, also wir alle haben ein Toleranzfenster, in dem wir quasi schwingen während des Tages über. Mal geht's besser, mal geht's schlechter, aber insgesamt alles okay. Problematisch wird's dann, wenn wir außerhalb dieses Toleranzfensters geraten, weil wir dann unter Stress reagieren und zum Beispiel dumme Dinge tun. Also ist das Ziel, oder ich bin umso resilienter, je größer dieses Toleranzfenster ist. Also ist es mein Ziel, meine Aufgabe, dieses Window of Tolerance größer zu machen?
Nein, sorry. Okay. Sorry, dass ich dir widerspreche, aber es ist gut, dass du das so sagst, weil dann kann ich das noch korrigieren. Es geht gar nicht darum, dieses Window of Tolerance größer zu machen. Das heißt, dass ich mich in die Lage versetze, dramatische Ausschläge zu erleben mit meiner Stressfähigkeit, sondern das wieder runterzufahren. Also mich selber in die Lage zu versetzen, zu sagen, calm down.
Also atmen. Wenn ich drüber über die Grenzen hinausschwinge, genau. Dann es ganz wieder genau. In mein Toleranzfenster hineinzuholen.
Ganz genau, okay. Dass ich es wieder in, aber das war ist sehr gut, weil womöglich der ein oder andere das genauso verstanden hat. Und es geht nicht darum, dass ich imstande bin, die Ausraster meines, was weiß ich, meiner Mutter, Vater, Partner auszuhalten und das eine gute Sache wäre. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, zu merken, dass ich irritiert bin oder agitated, also wirklich, wirklich.
Dass ich meinen grünen Bereich verlasse.
Das ist eine schöne Formulierung, dass ich meinen grünen Bereich verlasse, das merke, dass ich etwas tue. In der Regel ist es Atmen. Es kann auch zum Beispiel sein, einfach die Füße auf dem Boden zu bewegen, vielleicht sogar mich anzufassen, mich selber anzufassen, auf meinen Arm zu hauen. Das holt mich zurück. Dann kann ich atmen und dann kann ich sagen, runterkommen. Und dann kann ich eine schlaue Entscheidung treffen, wie ich mit einer kritischen Situation umgehe.
Mhm.
Okay. In diesem Sinne, Resilienz ist für uns als Unternehmer wichtig, damit wir in kritischen, stressigen Situationen nicht überreagieren und hinterher vielleicht sagen, hätte ich das mal nicht gemacht. Und dass wir aushalten, dass, wir sagen immer so schön, 7 von 10 Aktionen schiefgehen, dass wir aushalten, dass die Schwingungen in einem Unternehmerleben nun mal da sind und dass wir leichter durch diese Schwingungen durchkommen und uns nicht jedes Mal so verrückt machen lassen, wenn etwas nicht so gut läuft, wie wir uns das gedacht haben. Und dann eben die Fähigkeit besitzen, gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, weil wir sagen, okay, da haben wir noch das und jenes Potenzial, da machen wir das in Zukunft anders, da können wir noch das und das verbessern, um overall bessere Ergebnisse zu gewinnen.
Ja, Okay, super. Ich habe ja noch einen kleinen Bonus-Tipp dazu.
Okay.
Das Ganze mit der Resilienz wird natürlich erheblich leichter, wenn ich Umsätze habe, die vorhersagbar sind. Wenn meine Umsätze steigen und ich das vorhersagen kann und alles sicherer im Business generell ist. Mhm. Und wenn Sie wissen wollen, wie man genau das anstellt, dann sehen Sie sich doch einfach unseren Crashkurs an. Du verlinkst den auch in den Shownotes
unter
passion-profit/crashkurs. Da zeigen wir nämlich genau das, welche Anpassungen im Business erfolgen müssen, damit Umsätze vorhersagbar und sicher werden und auch natürlich steigen.
Und der Crashkurs ist kostenlos.
Genau.
Cool. Okay, und der macht keinen Stress.
Denke ich nicht. Nein, das Gegenteil.
Okay, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, für dieses doch sehr komplexe Thema. Aber wie ich finde, wie gesagt, ich habe mich seit 2 Jahren damit beschäftigt. Ich finde es hochgradig spannend. Es hat zumindest mein Leben definitiv leichter gemacht und bunter gemacht. Und hat in den vergangenen Jahren, wo eben der Stress so hochgekocht ist, sicherlich dafür gesorgt, dass ich, naja, meine Haare sind schon grau, aber anyway, nicht noch mehr bekommen habe. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.